Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Dr. Markus Weitz aus Hamburg. Herr Weitz, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren NeoCast mit Ihrer Expertise zu bereichern. Sie werden unseren Hörern heute ein Update zu dem Thema Beatmungsunterstützung bei früh- und kranken Neugeborenen geben. Aber zunächst zu Ihrer Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Dr. Markus Weitz, Kinderarzt, Neonatologe und aktuell in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf in der Kinderkardiologie tätig. Sie waren bis vor kurzem in Gießen in der Neonatologie und zuvor für einige Zeit in Kanada bei Bernard Thibault in der Neonatologie in Ottawa. Neben der klinischen Arbeit schlägt Ihr Herz für eine Optimierung der nicht-invasiven Beatmung. Sie sind aktuell Principal Investigator des Optimal Trial, zu dem Sie uns nachher vielleicht noch etwas mehr verraten werden. Soweit eine kurze Vorstellung Ihrer Person. Was habe ich vergessen, was für Sie besonders wichtig ist?
Ja, also was glaube ich noch vergessen wurde, ich hatte einen für mich persönlich noch ganz wichtigen Zwischenschritt über 4 Jahre in Ulm bei Professor Helmut Humler. Das war für mich persönlich insbesondere, was meine wissenschaftliche Karriere angeht, so einer der ersten, aber auch die wichtigsten Schritte, die mich auch weiterhin bestärkt hatten, Fragestellungen insbesondere zur Beatmung in der Neonatologie beantworten zu wollen. Insofern, das war sehr wahrscheinlich so die wichtigste Zeit für mich persönlich, die mich auch dann entscheidend geprägt hat für meine berufliche Zukunft.
Mhm. Ulm ist ja die Kaderschmiede für Beatmungsleute in der Neonatologie mit Helmut Humler, ist bekannt dafür. Aber damit haben Sie gleich schon meine erste Frage beantwortet, wie Sie zu dem Thema Atemunterstützung gekommen sind. Aber jetzt noch die zweite Frage, warum ist dieses Thema aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ja, also ganz klar, das Thema ist extrem wichtig, weil Beatmung in der Neonatologie grundsätzlich einer der Eckpfeiler in der Behandlung von Früh- und Neugeborenen darstellt und gerade die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen auf den neonatologischen Intensivstationen eigentlich täglich mit dem Thema konfrontiert werden. Das Verständnis von der Physiologie der Atemmechanik bei kleinen Frühgeborenen, die Pathophysiologie von spezifischen Lungenerkrankungen und auch das Verständnis von unterschiedlichen Beatmungsverfahren ist aus meiner Sicht essentiell, damit man diesen Kindern überhaupt die bestmögliche Therapie ermöglichen kann. Und weil wir gerade in der täglichen Praxis in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten zum Glück nur noch sehr, sehr selten Kinder invasiv beatmen müssen, also mit einem Beatmungstubus, kommt gerade dem Verständnis der nicht-invasiven Beatmung, glaube ich, hier eine ganz besondere Bedeutung zu.
Ich glaube, wir haben relativ viele junge Zuhörer. Sie sind auch noch relativ jung, aber wenn Sie vielleicht mal so skizzieren könnten, wie die Neonatologie so vor 30 Jahren, 40 Jahren, haben Sie schon kurz angedeutet, aber wie das damals aussah und was sich da geändert hat, wäre das bestimmt sehr interessant.
Das heutige NeoCast-Thema.
Also haben Sie schon sehr schön beschrieben. Ich glaube, da wird es auch für mich sehr schwer und da werde ich auch schwimmen und für Sie ist es wahrscheinlich einfacher. Aus der persönlichen Erfahrung heraus kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was tatsächlich vor 30 Jahren auf der neonatologischen Intensivstation im Alltag wirklich passiert ist. Aber man kann natürlich selbstverständlich in der Literatur so ein bisschen rumstöbern, in der Historie und schauen, wie hat sich eigentlich die CPAP-Therapie oder die nicht-invasive Beatmung über die Zeit entwickelt. Und wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, dann sieht man oder findet man tatsächlich die erste erfolgreiche Anwendung der nasalen CPAP-Therapie schon im Jahr 1971, also das ist jetzt schon über 50 Jahre her. Damals wurde das Ganze noch mit alten Beatmungsgeräten für Erwachsene eigentlich durchgeführt, die einfach zweckentfremdet wurden. Und es war dann eben so, dass die Standardtherapie zur Behandlung der Atemstörungen bei sehr kleinen Frühgeborenen, die früher nicht so klein waren, heute haben wir ja mittlerweile es mit Frühgeborenen zu tun, die teilweise keine 300 Gramm wiegen. Das war eigentlich immer die unmittelbare Intubation nach der Geburt und die maschinelle Beatmung, obwohl schon damals eigentlich bekannt war, dass diese maschinelle Beatmung extrem schädigende Einflüsse auf die Lunge der Frühgeborenen haben kann, ist allerdings über viele, viele Jahre als alternativlos angesehen worden. Und diese beatmungsassoziierte Schädigung der Lunge und die daraus resultierende Lungenerkrankung BPD, vielleicht für den Hörer, das ist letztendlich eine Erkrankung, also eine Fehlentwicklung der Lunge mit einer unzureichenden Ausbildung von Lungenbläschen und Lungengefäßen, eben mit der unmittelbaren Konsequenz, dass der Gasaustausch bei diesen Kindern langanhaltend und massiv gestört ist. Und das Ganze eben ausgelöst durch eine chronische Entzündungsreaktion des Lungengewebes. Das wusste man damals schon und hat dann viele, viele Jahre gedacht, dass die Beatmung alleine, also die maschinelle Beatmung, der große Risikofaktor für die Entstehung dieser Erkrankung sei. Und man wusste auch damals schon, dass es Wege und Alternativen geben muss oder die gesucht werden müssen, um eben diese invasive Beatmung primär zu vermeiden. Das Ganze hat dann bedauerlicherweise etwas länger gedauert. Ich habe im Vorfeld nochmal so ein bisschen nachgeschaut und recherchiert, wenn man unter PubMed mal nachschaut und da kann man oben in der Leiste links so eine Timeline-Suche eingeben und dann findet man tatsächlich erst einen rasanten Anstieg der Publikationshäufigkeit auf diesem Gebiet, CPAP, nicht-invasive Beatmung, um die Jahrtausendwende. Also das heißt fast 30 Jahre nach der ersten beschriebenen Anwendung. Und zuvor gab es allenfalls kleinere Fallserien oder so physiologische Studien, die so Effekte der CPAP-Therapie auf den Gasaustausch untersucht haben, aber es gab keine großen klinischen Studien.
Und das ist absolut spannend. Vielleicht kann ich an der Stelle kurz mal dazwischen. Ich bin ja jetzt, wie Sie schon darauf hingewiesen haben, schon doch etwas älter. Und das ist spannend. Als ich angefangen habe in der Neonatologie, war das wirklich die Zeit, da war ein guter Neonatologe, der das Kind im Kreißsaal intubiert hat, die Katheter gelegt hat, innerhalb von einer Viertelstunde auf Station war, komplett verkabeltes Kind. Das war der Standard gewesen. So wurden wir trainiert. Das war wirklich, dann war man ein guter Neonatologe. Und wie Sie sagen, um die Jahrtausendwende kam Colin Morley. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ihn auf dem Kongress getroffen habe und wir uns unterhalten haben. Und der kam auf die Idee, dass man im Kreißsaal vielleicht gleich schon mit CPAP anfangen kann bei extrem unreifen Frühgeborenen. Das glaubt man heute gar nicht, auf was für Widerstand er damals gestoßen ist. Das kann nicht sein, das geht nicht, die brauchen Zofekten. Frühgeborene können überhaupt nicht atmen. Und so wie Sie es beschreiben, war, glaube ich, Colin Morley mit seinem Cointrial eigentlich der Erste, der mal sich gewagt hat, da ranzugehen. Und der wurde auch heftig kritisiert für dieses Vorgehen. Und der war eigentlich so der, der die Grundlage gelegt hat, das in die breite Masse über oder in die breite Anwendung rüberzubringen. Und ich habe so schöne Videos gesehen, die habe ich selber auch noch nicht gesehen, die Anfänge in 70er Jahren, wie Sie beschrieben haben, da hat man den Kindern noch eine Plastiktüte über den Kopf gepackt, wo ein gewisser Widerstand drin war, also wo Luft natürlich durchgekommen ist. Und die haben nicht gleich Bienensaal dagegen geatmet, sondern in dieser Plastiktüte war dieser CPAP aufgebaut. Aber das war nicht praktikabel. Und das Problem beim Cointrial und Jahrtausendwende war eben auch, dass wir das gar nicht gewohnt waren. Die Schwestern waren es nicht gewohnt, CPAP zu applizieren. Und eine Schlussfolgerung von Colin Morley in dieser Coin-Studie war gewesen, man braucht ein Team, was sich dafür darauf fokussiert, CPAP zu applizieren und es zu bringen. Also so war der Stand um die Jahrtausendwende. Und dann kamen diese ganzen Studien, genau.
Ja, genau. Also es ist eben tatsächlich genau diese bahnbrechende Studie von Colin Morley gewesen, 2006, die letztendlich überhaupt diese primäre oder prophylaktische CPAP-Therapie in die Neonatologie wirklich eingeführt hat. Also was der da letztendlich gemacht hat, war genau das, was Sie eben so schön beschrieben haben. Er hat den damaligen Goldstandard, nämlich die Frühgeborenen werden geboren und dann werden sie direkt intubiert, weil man ihnen einfach a priori das Recht abgesprochen hat oder die Fähigkeit abgesprochen hat, eigenständig atmen zu können. Und der hat in dieser Studie, es waren viele Kinder, 600, sehr kleine Frühgeborene ab 25 Wochen aufwärts, tatsächlich im Kreißsaal einfach zufällig zugeteilt. Die einen Kinder wurden primär eben intubiert und beatmet und den anderen Kindern hat er quasi eine CPAP-Therapie zugestanden und die wurden dann eben selektiv intubiert. Und es war dann letztendlich so, dass er in dieser Studie wirklich auch zeigen konnte, dass tatsächlich in der CPAP-Gruppe fast die Hälfte der Kinder in den ersten Lebenstagen überstehen konnten am CPAP, wenn man das so sagen darf, ohne dass sie jemals beatmet wurden. Und da keimte dann natürlich mit dieser Studie in gewisser Weise auch Hoffnung auf, dass man durch die Vermeidung der maschinellen Beatmung tatsächlich dann die BPD-Rate signifikant reduzieren kann. Allerdings ist es so, dass trotzdem immer noch über 50% der Kinder trotz der CPAP-Anwendung beatmungspflichtig wurden und die BPD-Rate in der Studie von Colin Morley, wenn ich mich nicht täusche, konnte eben bedauerlicherweise trotzdem nicht signifikant gesenkt werden. Und das war natürlich zunächst erstmal für alle Beteiligten, wahrscheinlich auch für Colin Morley, erstmal ernüchternd, aber es war in gleicher Weise auch dann ein Fingerzeig für die Wissenschaft, dass die chronische Lungenerkrankung, also die BPD, bei den Frühgeborenen eben eine hochkomplexe Erkrankung ist, die eben multifaktorielle Ursachen haben. Nicht nur die maschinelle Beatmung alleine, sondern mittlerweile weiß man, dass es eine ganze Reihe von vorgeburtlichen Triggern gibt, intrauterine Infektionen oder Wachstumsrückstand mit chronischem Sauerstoffmangel. Und eben die maschinelle Beatmung nicht dieser, wie man heute so schön sagt, sogenannte Endgegner war. Und deswegen die Suche nach Präventivkonzepten beziehungsweise Therapiestrategien einfach weitergehen musste.
Wenn man von heute so ein bisschen zurückblickt, die 20 Jahre, sage ich mal, 20 Jahre CPAP-Therapie, was denken Sie, waren so falsche Wege, die eingeschlagen wurden, beziehungsweise Konzepte, die man heute schon wieder verlassen hat?
Ja, also ich persönlich finde immer, also das falsch hört sich immer so negativ und vorwurfsvoll behaftet an. Ich glaube, ich würde es etwas anders formulieren. Grundsätzlich unterstelle ich erstmal jedem Kliniker oder jedem wissenschaftlich tätigen Mediziner oder Medizinerin a priori, dass die besten Absichten. Und meistens ist es so, dass ich erst im Nachhinein mit dem endgültigen Ergebnis oder der Bewertung einer Maßnahme herausstellt, dass eben der Effekt, den man erwartet hat, nicht eingetreten ist. Viel wichtiger ist es, dass man dann aus diesen Ergebnissen und aus den daraus gezogenen Konsequenzen und Schlussfolgerungen eben richtig schlussfolgert. Und dann ist es rückblickend betrachtet auch für mich einfach kein Fehler. Insofern muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich im Kontext der Einführung der nicht-invasiven Beatmung in der Neonatologie und in die klinische Praxis dort eigentlich kein Fehler anführen, sagen wir es mal so. Diplomatisch.
Ja, das ist komplett richtig und war jetzt auch nicht als Fehler, primär Fehler gemeint, aber ich wollte darauf hinaus, ob Sie vielleicht irgendwie denken, dass was wir im Nachhinein gewisse Konzepte verlassen haben, weil die sich nicht als wirksam herausgestellt haben, oder wo wir heute sagen, das war jetzt vielleicht gut gedacht, aber hat sich in der Effektivität nicht bewiesen?
Ja, also letztendlich muss man ja sagen, da werden wir, glaube ich, auch noch weiter drüber sprechen müssen, dass eben sehr viel Hoffnung in diese CPAP-Therapie gesetzt wurde, die am Ende dann die Effektivität nicht so auf die Platte gebracht hat, wie sie es hätte eigentlich sollen. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, glaube ich, dass man aber trotzdem diese Latenzzeit von der ersten Beschreibung der CPAP-Therapie in den 70er Jahren bis am Ende zur Jahrtausendwende, dass es da vielleicht etwas dynamischer hätte vonstatten gehen können. Aber ich glaube, so unterm Strich ist es gar nicht so schlecht gelaufen.
Aber ehrlicherweise, das ist spannend. Das CPAP in 70er Jahren wurde ja eigentlich eingeführt, weil keine Beatmung möglich war. Also das war ja nicht primär gedacht als CPAP, sondern es war keine Beatmung möglich. Okay. Und die Kollegen damals waren dann in den 70er Jahren, also Ende 70er, Anfang 80er Jahre, sehr zufrieden, dass es Beatmungsgeräte gegeben hat und die Kinder erstmal überlebt haben. Und am CPAP war sozusagen damals die einzige Möglichkeit, die irgendwie zu unterstützen. Es gab noch keinen Surfactant. Und deswegen waren die sehr zufrieden überhaupt, dass die sozusagen die Kinder beatmen konnten in 80er Jahren, kleine Beatmungsgeräte, Tuben, die gepasst haben und so weiter. Und ich glaube, dann mit dem Surfactant-Einführung hat man diese Kinder erstmal zum Überleben gebracht in den 90er Jahren und dann ist man da glücklicherweise weggekommen. Aber ich glaube, so ein bisschen, was so aus meiner Erfahrung am Anfang sich geändert hat, wir hatten große Angst davor, hohe Piepwerte anzuwenden. Also ein 4er-Piep war schon, wie damals bei Colin Morley, war sozusagen schon hoch 5er-Piep. Davon sind wir, glaube ich, ein bisschen weggekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem High-Flow, den wir jetzt einführen, der ja nicht CPAP ist, aber den CPAP ersetzen soll, ob wir da nicht an manchen Stellen auch ein bisschen zu früh jetzt schon dabei sind und sagen, High-Flow ist besser als CPAP. Aber wie ist deine Meinung?
Da gehe ich völlig d'accord. Zu den Piep-Niveaus habe ich, wenn ich noch ein bisschen was über die Optimalstudie dann erzählen werde, tatsächlich, da hat jeder so irgendwie seine eigene Theorie und seine eigene Meinung. Das Gleiche gilt für die High-Flow-Therapie, die ja in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Siegeszug in der Neonatologie hatte. Mittlerweile verwendet jeder die High-Flow-Therapie und für mich ist das tatsächlich eine jetzt aktuell inflationär und unkontrollierte Anwendung, sowohl für die Indikation als auch für die Dauer dieser Therapie, denn letztendlich die Frühgeborenen kleben für mein Gefühl Ewigkeiten an diesen High-Flow-Kanülen. Ob sie das wirklich brauchen, das kann im Moment keiner sagen, denn es gibt keine etablierten Entwöhnungskonzepte für diese High-Flow-Therapie. Und Kinder gehen tatsächlich immer früher vom CPAP an den High-Flow, ob das so sinnvoll ist, sei auch mal dahingestellt. Das kann man, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt und aus der jetzt im Moment zur Verfügung stehenden Literatur noch gar nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich immer der Ansicht, dass man, wenn etwas nicht gut untersucht ist, man sehr vorsichtig sein soll mit einer grundsätzlichen Anwendung eines solchen Verfahrens oder einer generellen Anwendung.
Ja, super, vielen Dank. Damit haben wir so den Rückblick mal gemacht oder gewagt auf dieses Thema. Jetzt meine Frage in die aktuelle, zur aktuellen Situation. Aus Ihrer Sicht, wo stehen wir heute?
Was gibt es für Neuigkeiten?
Ja, also dank Colin Morley und dank der Investigator vom Support Trial, der ist ja quasi 4 Jahre später mit einem ähnlichen Ansatz nochmal durchgeführt worden und konnte die Ergebnisse letztendlich dann auch bestätigen, ist die CPAP, also die frühe prophylaktische CPAP-Therapie in der Neonatologie der Goldstandard. Es ist die nicht-invasive Atemunterstützung mit der eigentlich besten Datenlage im Hinblick auf Effektivität und Anwendungssicherheit. Und wenn man jetzt noch ein paar Jährchen weiter zurückblickt, findet man wissenschaftlich als auch aus der Industrie eine ganze Reihe von Ansätzen und Fortschritten, die nicht invasive Atemunterstützung noch effektiver machen soll. Das sind so die letzten 10, 15 Jahre gewesen. Da gibt es zum einen diese besondere Modifikation der nicht invasiven Atemunterstützung. Das ist die nicht invasive positive Druckunterstützung. Das ist letztendlich ein Ansatz, bei dem invasive Beatmung quasi imitiert wird, allerdings in Abwesenheit eines Endotrachealtubus. Und da hat sich zeigen können, allerdings in kleineren Studien, die dann zu Meta-Analysen zusammengefasst worden sind, dass sie tatsächlich in der Lage sein können, die Beatmungshäufigkeit weiter zu reduzieren Und diese modifizierten Strategien werden auch gerne in der klinischen Praxis weiter angewendet. Jetzt ist es so, dass man mit dieser nicht-invasiven Atemunterstützung lange Zeit Probleme hatte damit, dass Kinder dazwischen geatmet haben, also dass es keine Möglichkeit gab, diese Atemhübe, weil kein Sensor zwischen Endotrachealtubus und Lunge geschaltet war, diese Atemhübe nicht mit den spontanen Atemzügen der Kinder synchronisieren konnte. Jetzt gibt es modernere Verfahren, modernere Sensoren, die auch eine effektive Synchronisierung möglich machen. Und da hat sich gezeigt, dass wenn diese Atemhübe sehr gut synchronisiert sind mit den spontanen Atembestrebungen der Kinder, dass sie die Atemarbeit weiter reduzieren können. Dann gibt es jetzt in den letzten Jahren noch, sagen wir mal, modernere, wenn man das überhaupt so nennen kann, nicht invasive Atemunterstützung wie die nasale Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung. Die wird im Moment in großen klinischen Studien untersucht. Hier muss man allerdings sagen, dass es noch keine Ergebnisse gibt, die man präsentieren kann, wo man am Ende wirklich eine generelle Empfehlung für oder gegen die Anwendung dann der nasalen Hochfrequenzoszillation geben kann. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Ansätze von noch effektiveren Synchronisationsmethoden, das sogenannte NIF-NAVA, also Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Da werden quasi elektrische Aktivitäten des Zwerchfells, das ist ja, unsere Frühgeborenen sind Zwerchfellatmer, und wenn die eine atmen, dann aktiviert sich sozusagen auch das Zwerchfell. Und die können diese elektrische Aktivität über eine spezielle Magensonde sehr früh anzeigen und damit die Kinder noch effektiver synchronisieren. Da gibt es aber bisher tatsächlich auch nur kleine Fallserien, kleine randomisierte Studien, die zeigen, dass das sehr effektiv ist. Aber die Technologie per se ist mit diesen Magensonden auch noch sehr, sehr teuer, sodass sie im Moment noch keinen Einzug in die klinische Praxis gewonnen hat. Und was die Fortschritte angeht, in diesem Hinblick muss man auch der Industrie letztendlich ein kleines Kompliment machen, denn die sind auch nicht untätig geblieben. Es gibt mittlerweile neue, super moderne Beatmungsgeräte, die speziell nur für die Behandlung von Früh- und Neugeborenen hergestellt worden sind, die feuchten und wärmen die Atemgasluft viel, viel effektiver an als die älteren Geräte. Und die neuartigen nasalen Kanülen, die man entwickelt hat, die sozusagen, oder Interface nennt man das, die den Druck über das Beatmungsgerät letztendlich auf das Lungensystem übertragen sollen, die sind viel weicher, sind anatomischer geformt, besser angepasst, sie sind komfortabler und insbesondere für unsere Pflegekräfte auch viel, viel einfacher in der Anwendung. Früher hatte man ja, so wie Sie das beschrieben haben, deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass Sie da nochmal was zu gesagt haben, dass quasi die CPAP-Therapie aus einer Not entstanden ist, hat man einfach gekürzte Beatmungstuben benutzt. Die hat man in ein Nasenloch geschoben und das kann man sich ja vorstellen, wenn man das sieht im Bild, wie unkomfortabel das letztendlich für die Kinder sein muss. Ja, allerdings muss ich jetzt zu dem Einzug der CPAP-Therapie auch noch was einwerfen, weil die ganz häufig so quasi als eigenständiges Therapiekonzept gesehen wird, das besonders effektiv ist, die Beatmung bei Frühgeborenen zu vermeiden. Ich glaube aber nicht, dass der Siegeszug alleine durch die CPAP-Therapie allein stattgefunden hätte. Denn so wie Sie auch schon gesagt haben, in den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von Supportivmaßnahmen, die in der frühgeborenen Intensivmedizin implementiert worden sind. Das ist zum einen die Surfektentherapie, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ohne die überhaupt den CPAP, so wie wir ihn heute anwenden, wirklich geben würde. Dann die Cortison-Applikation an die Schwangere mit drohender Frühgeburt, die dazu führt, dass die Lunge quasi eine rasante Entwicklung mitmacht, um überhaupt außerhalb oder jenseits des fetalen Kreislaufs funktionieren zu können. Dann die Koffeintherapie ist wichtig zu nennen und immer noch, auch wenn sie teilweise verpönt ist, auch die postnatale Steroidtherapie hat immer noch ihren Stellenwert in der Neonatologie, auch wenn es da sicherlich unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema gibt.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte, dass es nicht eine Therapie gibt, die das irgendwie alles verbessert oder so, sondern dieses ganze Konzept darauf ausgerichtet sein muss. Und da erinnere ich mich wirklich an die Jahrtausendwende, so erstmal rüberzubringen bei den Pflegenden, bei den Ärzten, dass ein Frühgeborenes alleine atmen kann. Das wurde von vielen als Quälerei angesehen, aber das muss dazu richtig unterstützt werden. Aber eine Frage zu diesen Entwicklungen, die Sie aufgezählt haben. Sie hatten ja gesagt, die Hochfrequenzbeatmung, also unter 10, es wird gerade untersucht. Es gab ja damals schon, als die Hochfrequenzbeatmung, also bei invasiver Beatmung, eingeführt wurde, immer wieder Diskussionen, dass man nicht richtig versteht, wie das wirkt und so weiter. Können Sie unseren Zuhörern kurz was erzählen, wie diese Hochfrequenzoszillation, oder was der Unterschied der Hochfrequenzbeatmung im CPAP ist, also zum normalen CPAP, oder welche Vorteile das haben soll?
Ich kann es zumindest versuchen. Ich glaube, dass die physikalischen Grundlagen, wie diese Hochfrequenzoszillation wirklich funktioniert, bisher immer noch gar nicht bis ins Detail und in Gänze verstanden sind. Also man hat die HFO, wenn man über lungenschädigende Beatmung spricht, ist man in den letzten Jahrzehnten einig darauf gekommen, dass das Volutrauma, also die Applikation von sehr hohen Tidalvolumina, sehr wahrscheinlich den schädigendsten Einfluss auf das Lungensystem hat und hat dann überlegt, wie könnte man diesen schädigenden Einfluss denn reduzieren, und hat dann diese Beatmungsstrategie, die letztendlich ganz anderen Gesetzen des Gasaustausches folgt, nämlich hier werden in einem extrem hochfrequenten Bereich, teilweise bis zu 600 Frequenzen, also ein Frühgeborenes atmet in der Regel je nach Schwere der Atemnot zwischen 60 und 80 Atemzügen pro Minute, mit einem Volumen von etwa 4 bis 6 Milliliter pro Kilogramm. Also das sind bei einem kleinen Frühgeborenen mit 500 Gramm keine 3 Milliliter. Und diese Front von Frischgas gelangt quasi auf einmal in die Lunge, verbleibt dort für einen Moment, wird dann quasi über das Blut einmal ausgetauscht, Sauerstoff in den Körper und Kohlendioxid wieder raus. Und dann verschwindet sozusagen dieses große Tidalvolumen. Und hier hat man den Ansatz gehabt, dass man versuchen wollte mit sehr hohen Frequenzen weit unterhalb des Totraums. Also hier reden wir von Volumina von 0,5 bis 1,2 Milliliter pro Kilogramm, die sozusagen mit Frequenzen von 600 bis 900 und teilweise sogar noch mehr, je nach zugrunde liegender Lungenerkrankung, in den Körper hinein und wieder rausgeschoben werden. Und das Ganze folgt dann etwas anderen Gasaustauschprinzipien. Da gibt es molekulare Diffusion, das geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail, aber es führt letztendlich dazu, dass eine Frischluftfront nach vorne transportiert wird und Gasmoleküle an den Rändern der konduktiven Atemwege verwirbelt werden und damit ein besserer Gasaustausch stattfinden soll. Und die HFO in ihrer invasiven Form ist ja mittlerweile in der Neonatologie auch in vielen, vielen klinischen Studien untersucht worden. Und auch da sind die Ergebnisse in gewisser Weise leider ernüchternd gewesen, nämlich die Reduktion der BPD konnte mit der Anwendung dieser Beatmungsstrategie nicht gezeigt werden. Da muss man allerdings zu sagen, dass das eine Beatmungsstrategie ist, bei der man unglaubliche Einsicht braucht in die zugrunde liegende Erkrankung, die man eigentlich mit dieser Hochfrequenzoszillation behandeln will. Und es ist aus meiner Sicht nicht möglich, mit einer gängigen Einstellung, so wie das in den klinischen Studien leider gewesen ist, unterschiedliche Lungenerkrankungen zu behandeln. Insofern glaube ich, sie hat ihren Stellenwert in der Neonatologie. Sie ist wissenschaftlich vielleicht nicht ganz optimal angegangen worden. Es gibt ja jetzt mittlerweile Ansätze und auch Studien, die publiziert worden sind, die sozusagen das Ganze als High-Lung-Volume-Strategy benutzt. Das heißt, man versucht wirklich alles an Lungenvolumen zu rekrutieren, das rekrutierbar ist, und auch diese Frequenzen, die da irgendwann mal fix mit 600 Frequenzen pro Minute gewählt worden sind, auch die zu variieren in Abhängigkeit von der Lungenerkrankung. Und da ist jetzt 2020 eine Studie publiziert worden, die gezeigt hat, dass wenn man sehr früh die Kinder intubiert, die Lunge rekrutiert und extubiert, dass sie weniger häufig wieder beatmet werden müssen. Aber auch da, bedauerlicherweise keinen besonderen Einfluss auf die BPD-Rate gehabt. Und dann hat man eben genauso wie bei der invasiven Beatmung jetzt einfach extrapoliert und hat gesagt, naja, wenn wir das über den Endotrachealtubus können, dann machen wir das letztendlich auch über die nasalen Kanülen, die bei den Kindern eingebracht worden sind. Aber da gibt es auch viele, viele Fragen zu den Einstellungen, die letztendlich noch geklärt werden sollen, bevor man das abschließend beurteilen kann.
Das war jetzt ein sehr weiter Ausflug schon in die Grundlagen fast der Atemphysiologie. Wenn ich jetzt als junger Assistent auf die Station komme, gibt es eine Faustregel, wie stelle ich CPAP ein?
Ich glaube, nein, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen ultimativen One-Fits-All-Ansatz, was die nicht-invasive Beatmung angeht, in der Neonatologie, den gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht oder noch nicht. Und das liegt aus meiner Sicht auch so ein bisschen an diesem hochvariablen Patientenkollektiv per se. Ja, also man kann aus meiner Sicht nicht ein Frühgeborenes der 28. Schwangerschaftswoche, was beispielsweise den Stand der Lungenentwicklung und die respiratorische Stabilität angeht, nicht mit einem Frühgeborenen der 22. oder 23. Schwangerschaftswoche vergleichen. Und gerade bei den kleinsten Frühgeborenen sehe ich diesen Versuch der Vermeidung der invasiven Beatmung um jeden Preis als extrem kritisch. Und ich glaube, viele dieser Kinder werden häufig auf eine Art und Weise herausgefordert und gechallenged, die möglicherweise durch die aggressive Anwendung der nicht-invasiven Beatmung eher mehr Schaden davontragen könnten, als vielleicht eine kurzgeführte Phase der invasiven Beatmung. Es gibt ja mittlerweile ganz tolle lungenprotektive Beatmungsstrategien mit Volumengarantie und Volumenkontrolle. Da kann ich jetzt vielleicht beispielhaft einfach einen fiktiven Fall von einem sehr unreifen Kind, die in den ersten Tagen ja viele rezidivierende Hypoxämien haben, Herzfrequenzabfälle haben, hohe Sauerstoffkonzentrationen unter nicht-invasiver Beatmung. Und da weiß ich wirklich nicht, ob das Akzeptieren dieser Situation dann nur um das Kind nicht beatmen zu müssen, sinnvoller ist, als dann die Entscheidung für eine kurze Beatmungsphase. Ich wage das einfach mal provokativ zu bezweifeln, auch wenn ich mich da vielleicht in Wespennest reinsetze.
Da sprechen Sie mir komplett aus dem Herzen, weil ich glaube, das ist so die Erfahrung, wenn man jetzt länger Neonatologie macht, es geht immer von einem Extrem zum anderen Extrem. Das war damals der Sauerstoff oder Steroide. Jedes Kind hat die bekommen dann überhaupt nicht mehr. Jetzt hat sich so ein bisschen eingepegelt. Und die gleichen Befürchtungen habe ich so ein bisschen auch, wenn jedes Kind um jeden Preis CPAP bekommen soll. Einerseits aus diesem Aspekt der ganzen Abfälle. Aber wir haben jetzt selber aktuell noch sehr spannende Daten gefunden, die zeigen, dass die Lunge sich wahrscheinlich für die Entwicklung eine gewisse Dehnung braucht, so wie intrauterin. Die Entwicklung ist ja immer mit Flüssigkeit gefüllt, die Atemwege, was fürs Wachstum notwendig ist. Und wahrscheinlich ist diese Dehnung auch postnatal notwendig, damit die Lunge wächst. Und sobald wir atelektatische Bereiche haben für längere Zeit, entwickelt die Lunge sich an den Stellen zurück. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Und das zeigen ja auch die Daten aus Australien, die zeigen, es hat sich viel geändert in der Beatmung. Wir sind deutlich weniger invasiv, aber wir unterstützen länger. Jetzt mit Highflow wahrscheinlich noch länger, wie Sie schon gesagt haben. Aber im Endeffekt, die Rate ist nicht gesunken. Die Lungenfunktion hat sich nicht gebessert. Und das ist ein bisschen frustrierend, ja. Damit hätten wir jetzt schon den Übergang zu meiner nächsten Frage. Nämlich, wenn wir uns in 2 Jahren oder in 4 Jahren wieder treffen zum nächsten Gespräch, was können Sie uns dann öffentlich berichten? Was denken Sie, was hat sich bis dahin geändert? Stichwort Optimal Trial.
Der Neocast Ausblick.
Ja, also den, das wäre jetzt so quasi, was das individualisierte Vorgehen, das Sie angesprochen hatten, noch erwähnt hätte, ja. Also grundsätzlich bin ich immer der Ansicht, dass ein individualisiertes Vorgehen für jedes Kind und auch situativ angepasste Entscheidungen immer sinnvoll sind. Das betrifft die Wahl der nicht-invasiven Atemunterstützung. Nicht jedes Kind braucht unmittelbar nach der Entbindung eine NIPPV-Unterstützung. Oftmals reicht auch CPAP. Das Gleiche gilt auch für die Intubationskriterien, eben in Abhängigkeit vom Gestationsalter und eben auch die Wahl des Piepniveaus oder dieses Distenddehnungsdrucks, der auf die Lunge ausgeübt wird. Und da habe ich tatsächlich in meiner Karriere wirklich ganz, ganz viele steile Thesen und Theorien gehört und wie diese CPAP-Therapie tatsächlich wirkt und habe dann selber mal nachgeguckt, welche Piepniveaus werden in der klinischen Praxis eigentlich benutzt. Und wenn man da mal in die Literatur schaut oder Kollegen fragt, dann findet man irgendwie alles zwischen 3, 10 und in den letzten Jahren immer mehr oder immer höhere Distensionsdrucke. Und deswegen lag mir das so am Herzen, dass ich hier gerne so ein bisschen zur Klärung beitragen wollte und habe dann die Optimalstudie vor 2 Jahren aus dem Boden gestampft, wo wir gerne klären wollen, ob eben ein höheres Piepniveau besser geeignet ist, das Kind vor einer Intubation zu schützen, als ein niedrigeres Piepniveau. In diese Studie sollen insgesamt etwas über 200 Kinder eingeschlossen werden. Und daher erhoffen wir uns eben in den nächsten 2 Jahren, dass wir Ergebnisse präsentieren können, die eben genau diesen aktuellen Trend, den Sie eben angesprochen haben, nämlich die Anwendung immer höherer Piepniveaus entweder stützen oder letztendlich irgendwie widerlegen sollen. Ja, die Rekrutierung hängt so ein bisschen zurück. Das ist sicherlich Covid-bedingt gewesen, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir in den nächsten 2 Jahren die Studie tatsächlich auch erfolgreich publizieren können.
Jetzt vielleicht nochmal die nächsten 10 Jahre angesprochen. Ist da irgendwas am Horizont, was das jetzt alles nochmal revolutionieren würde? Die Atemunterstützung?
Ja, 10 Jahre mittelfristig gesprochen, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, dass es hier irgendwelche spielentscheidenden neuen Erkenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Beatmung, geben wird. Ich gehe mal davon aus, dass es deutlich mehr Daten zur Sicherheit und zur Effektivität eben dieser nasalen Hochfrequenzoszillation geben wird. Wir werden wahrscheinlich auch Daten der Optimalstudie veröffentlichen, die ein bisschen mehr Licht in die Wahl des Piepniveaus bringen wird. Und die Anwendung der CPAP-Therapie oder der nicht-invasiven Beatmung in der Neonatologie ist aus meiner Sicht in den nächsten 10 Jahren eigentlich alternativlos, muss ich sagen. Also letztendlich wird's darum gehen, dass man bestehende und gängige Verfahren eigentlich eher optimiert, sprich bei der CPAP-Therapie eben die Wahl des Piepniveaus, bei der HFO, wie effektiv, nasalen HFO, wie effektiv ist sie im Vergleich zu den etablierten Methoden, also CPAP und NIPPV, und da eben noch insbesondere, welche Einstellungen werden da gewählt. Dann ist ja in den letzten 10 Jahren die nicht-invasive Surfektentgabe ultimativ in die Mode gekommen, in Kombination mit der nicht-invasiven Beatmung. Da ist jetzt meines Wissens nach eine größere Studie geplant, die nicht-invasive Surfektentgabe mit dieser eigentlich jetzt schon als eher traditionell angesehenen Inschur-Prozedur, die das vergleichen soll, und die soll in den nächsten Monaten beginnen. Und dann natürlich eben die nasale High-Flow-Therapie. Ich hoffe, dass sich irgendwann mal jemand da auf den Weg macht, zu klären, wie effektiv diese nasale High-Flow-Therapie tatsächlich ist, wie lange diese Kinder da dranbleiben müssen. Und auch da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr kritisch, die Kinder sehr früh vom CPAP an den High-Flow zu nehmen, gerade Kinder, die sehr viele Sauerstoffsättigungsabfälle haben, wo man manchmal so den Eindruck hat, die wären vielleicht eher noch einige Tage, vielleicht auch Wochen besser an der CPAP-Maschine aufgehoben und eher nicht zu früh an den Highflow gegangen.
Was ich nochmal spannend finden würde, ist eine noch ältere Unterstützungsform, nämlich ein Grundproblem bei den Frühgeborenen ist ja die hohe Compliance des Thorax. Und diese Compliance des Thorax versuche ich ja eigentlich durch CPAP zu überwinden, indem ich Luft reinpuste. Der Ansatz, der ganz früher gemacht wurde in den 50er Jahren, war, dass man den Thorax am Sternum festgenäht hat und hochgezogen hat, um zu verhindern, dass der Thorax zusammenfällt oder dann die eiserne Lunge genutzt hat, also einen Unterdruck, den in Unterdruck reingepackt. Habe ich selber noch gesehen bei Kindern, die ein schweres BPD hatten. Aber ich glaube, der Ansatz wäre wahrscheinlich mit neueren Methoden sicherlich heute auch nochmal interessant einzuführen, weil dieser compliante Thorax ist ja ein Problem, warum die Lunge häufig zusammenfällt bei den sehr kleinen Kindern. Das war damals mit den großen Geräten überhaupt nicht möglich, dass ich dann 500 Gramm Kind reinstecke. Aber vielleicht wäre das nochmal ein Ansatz, wo man sagt, da können wir vielleicht in 10, 20 Jahren doch noch was machen.
Ja, definitiv, das ist sicherlich die eiserne Lunge, ist, glaube ich, im Ansatz wahrscheinlich die physiologischste Form, wie man spontane Atmung unterstützen kann, ohne positiven Druck auf das Lungengewebe auszuüben. Ich versuch gerade mir vorzustellen, wie sowas aussehen könnte. Also Thorax annähen, hört sich ja martialisch an.
Ich habe Fotos gesehen, also da ist im Sternum nah dran gemacht worden, hochgezogen worden, um zu verhindern. Aber das sprach einfach für die Verzweiflung der Leute. Die hatten keine Beatmung gehabt, CPAP war noch nicht erfunden und die hatten keine andere Möglichkeit und haben gesehen, wie dieser Thorax sich zusammenzieht als sozusagen Atemnot. Und das war martialisch und es sah gefährlich aus. Ist auch nicht, dass ich das jetzt wieder einführen würde, aber die eiserne Lunge ist sicherlich so eine Alternative dazu. Wenn die jetzt so ein bisschen besser geformt ist, sozusagen sich besser an den Körper anpasst und dann Unterdruck erzeugt, wäre das sicherlich spannend.
Ja, gut. Also das muss ja tatsächlich ein extrem miniaturisiertes Konzept sein und müsste man sich überlegen, wie man da tägliche Pflege dann in einem solchen quasi Raum mit negativem Druck durchführt. Aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass sich da jemand mit auseinandergesetzt hat. Aber vielleicht
falls jemand von den Hörerinnen oder Hörern noch ein Thema sucht, sich zu beschäftigen, damit ist es ein Angebot. Okay.
Der kann dann auch gleichzeitig die Meconium-Passage in ihrer Zeit noch mit überprüfen. Vielleicht geht das auch ein bisschen schneller.
Stimmt. Okay. So, nächster Punkt. Welche aktuellen Publikationen zu dem Thema können Sie den Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik empfehlen?
Der Neocast Literaturservice.
Also da hätte ich zwei, die ich gerne nennen würde. Und das tatsächlich aus ganz besonderem Grund. Die erste Arbeit ist eine Übersichtsarbeit zum Thema nichtinvasive Beatmung in der Neonatologie, die ist vor 3 Jahren im Deutschen Ärzteblatt erschienen, von meiner Kollegin Judith Behnke veröffentlicht, die da sehr ehrgeizig Daten zusammengefasst hat. Das ist aus meiner Sicht ein super schönes und übersichtliches Werk, das ihr da gelungen ist. Und das beschäftigt sich inhaltlich zum einen mit den physiologischen Aspekten und Wirkmechanismen der nichtinvasiven Beatmung, aber sie präsentiert da auch gleichzeitig umfangreiche Daten hinsichtlich der Effektivität sämtlicher Formen der nichtinvasiven Beatmung. Im Übrigen auch der Highflow-Therapie, die, wenn man sich das so durchliest, ein bisschen ernüchternd ist. Und die zweite Arbeit, die ich hier, glaube ich, gerne anführen würde, ist von Lex Doyle. Ich glaube, da haben Sie eben auch darauf verwiesen. Die ist aus dem Jahr 2017, ist eine australische Studie. Da geht es mir zum einen um die Inhalte per se, aber auch so ein bisschen um die Reaktionen auf diese Publikation. Der Lex Doyle hat hier in einer ich glaube, für einige Leser offensichtlich provokativen Art und Weise eine longitudinale Follow-up-Studie durchgeführt. Er hat da 3 Kohorten hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens einer BPD und der Lungenfunktion im Alter von 8 Jahren miteinander verglichen. Diese Kohorten kamen aus dem Jahr 1991-92, 1997 und 2005. Und was er hier zunächst erstmal festgestellt hat, war, dass die Anwendung nicht-invasiver Beatmungsverfahren, so wie man es auch schon gedacht hätte, über diese 3 Kohorten und über die Zeit signifikant zugenommen hat. Was er auch feststellen konnte, dass sich allerdings trotz dieser zunehmenden NIF-Anwendung über die Zeit die BPD-Rate überhaupt nicht signifikant reduzieren ließ. Und er konnte außerdem feststellen, dass die Lungenfunktion trotz dieser hohen NIF-Anwendungsrate sich im Alter von 8 Jahren ebenfalls nicht verbessert hat. Und das ist in gewisser Weise erstmal ein ernüchterndes Fazit. Erstmal, wenn man sich die Zahlen und die Daten so anguckt. Wenn man dann ein bisschen genauer in diese Studie hineinliest, dann fällt allerdings auf, dass insbesondere diese frühen Kohorten, die er da untersucht hat, 91, 92, dass da die Sterblichkeit vor dem 8. Lebensjahr dieser Frühgeborenen deutlich höher war. Und wenn man das jetzt quasi weiterspinnt in der Bewertung, ist es natürlich gut möglich, dass diese verstorbenen Kinder, die ja sehr wahrscheinlich auch die kränksten in diesem Kollektiv waren, vielleicht auch sogar verstorben aufgrund einer schweren chronischen Lungenerkrankung. Die Mortalitätsursachen wurden in der Studie meines Wissens nach nicht genannt, dass die eben für diese Lungenfunktionsuntersuchung im Alter von 8 Jahren gar nicht mehr zur Verfügung standen. Das heißt, das könnte die Ergebnisse in ihrer Interpretation entscheidend beeinflusst haben. Nichtsdestotrotz, es gab da eine ganze Reihe von Leserbriefen für mich persönlich, die die Auswertung deutlich und für mich, für wissenschaftliche Verhältnisse in extrem unangenehmer Weise kritisiert haben. Das war für mich so ein bisschen überraschend. Und da muss ich tatsächlich zu sagen, dass wenn eine Maßnahme trotz der größten Überzeugung, die jeder hat, der an die NIF glaubt, eben nicht diesen gewünschten durchschlagenden Effekt gebracht hat, dann muss diese Überzeugung aber am Ende auch eine faire und eine ehrliche und reflektierte Bewertung von negativen Ergebnissen zur Folge haben und kann nicht nach dem Motto, was nicht sein kann, das darf nicht sein, bewertet werden. Wurde da quasi unterschwellig unterstellt, dass er die Errungenschaften der NIF kleinredet. Und letztendlich waren die Ergebnisse, die er da präsentiert hat, eigentlich nichts anderes als eine reine Feststellung, basierend auf super soliden wissenschaftlichen Daten. Mhm. Und er hat auch in der Schlussfolgerung niemals gesagt, dass die NIF jetzt aus der Neonatologie verbannt werden muss, sondern aus meiner Sicht hat er einfach indirekt dazu aufgefordert, es hier eben nicht zu einem Stillstand kommen zu lassen, sondern einfach weiterhin kritisch zu bleiben. Das betrifft tatsächlich insbesondere eben diese NIF-Anwendung um jeden Preis, über die wir vorhin gesprochen haben. Also exemplarisch dieses Frühgeborene, das da am CPAP durch die ersten Lebenstage geprügelt wird mit 70% Sauerstoff, atelektatischer Lunge, nur weil ich glaube, wenn er am CPAP ist, ist das für das Kind sicherer als der Endotrachealtubus und eine effektive Beatmung. Also das ist so,
Finde ich gut, dass Sie die Studie rausgesucht haben. Die finde ich auch sehr gut geschrieben. Und ich war dabei, als er die Daten das erste Mal auf dem Kongress vorgestellt hat. Und genau das, was jetzt in den Leserbriefen rüberkam, war wirklich, also das war sehr schon fast persönlich gewesen, wie da die Angriffe gewesen sind. Und sehr emotional ging die Diskussion her. Ja,
das glaube ich gern.
Ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Link für diese beiden Arbeiten, den finden Sie auf unserer Homepage unter dskn.org, wie gewohnt.
Die Neocast Take-Home-Message.
Also lieber Herr Weitz, zum Abschluss noch unsere Take-Home-Message. Welche Empfehlung können Sie insbesondere unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern geben, nicht nur für die Beatmung, sondern auch für die berufliche Laufbahn? Welche Take-Home-Message haben Sie?
Also das kann ich in der Tat ganz kurz machen. Ich glaube, als junger Assistenzarzt hat man das Recht und die Pflicht, finde ich, alles hinterfragen zu dürfen. Aber man darf die Antwort auch gerne in der Literatur selber suchen. Und ich denke, gerade so in der Versorgung der Früh- und Neugeborenen muss man darauf achten, dass man, wann immer es gute und reliable Daten zur Behandlung irgendeiner Erkrankung von Neugeborenen gibt, dann sollte man sich unbedingt daran orientieren. Da bin ich definitiv treuer Anhänger der evidenzbasierten Medizin. Und wenn es keine Evidenz gibt, dann sollte man alles daran setzen, diese eben zu schaffen. Idealerweise wissenschaftlich basiert, methodisch sauber. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Jetzt in dem Podcast sind ja genügend Fragen aufgekommen, die es zu beantworten gilt. Und da brauchen wir in der Neonatologie definitiv in Zukunft viel, viel mehr engagierte junge Wissenschaftler. Und mein persönlicher Rat noch, man sollte unbedingt über den Tellerrand hinausblicken. Also wenn einem die Möglichkeit geboten wird, andere Eindrücke oder andere Therapiekonzepte aus anderen Zentren einzusammeln, dann sollte man das unbedingt tun, wie ein Staubsauger. Es soll jetzt nicht dazu führen, dass hier eine globale Assistentenflucht hier über der Republik ausbricht. Aber für den einen oder anderen ist das sicherlich ein sehr sinnvoller Schritt, wenn man nicht immer nur an einem Zentrum bleibt und immer nur quasi die eine Bolognese-Soße kocht.
Herr Walz, ein tolles Schlusswort, auch hier wieder mir komplett aus dem Herzen gesprochen. Herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch bei Ihnen melden können, wenn Sie noch Fragen haben. Also kontaktieren Sie uns einfach und wir reichen die Fragen an Herrn Walz weiter. Geben Sie uns aber auch eine Rückmeldung, welche Themen Sie im Neocast noch besprochen haben möchten. Und damit danke ich Ihnen, Herr Walz, herzlichen Dank und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Vielen herzlichen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Dr. Markus Walz aus Hamburg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.